Meine Füße laufen auf kühlem, schwarzem Marmor. Sonnenlicht strahlt durch die bodentiefen Fenster der Verbindungsbrücke und scheint auf den Weg, der vor mir liegt, als würde Evidian, der Schöpfergott, persönlich über mich spotten. Zuzutrauen wäre es ihm, wo er doch in seinem Paradies sitzt, umgeben von guten Seelen, um auf uns in der Hölle herabzublicken. Der Palast der Königin ist groß. Niemand weiß das besser als sie. Und doch hat sie keine Geduld und kein Verständnis dafür, wenn man sie warten lässt. Also spute ich mich, um nicht in Ungnade zu fallen, denn ich habe nun eine andere Stellung und muss unterwürfig und ergeben sein. Vor dem Krieg auf Agnetia war ich ein hochrangiger Dämon. Die Bosheit der Seelen machte mich zu einem Rebellen und das Versagen im Krieg zu einem Verbrecher. Dieses Schloss ist mein Gefängnis, wenn auch ein besonders luxuriöses. Manchmal vergesse ich fast, dass ich noch immer ein Insasse bin. Wenn ich an den mit Reliefs verzierten Wänden vorbeigehe, auf denen die stärksten und tapfersten Krieger abgebildet sind, Drachen und siebenköpfige Schlangen, einäugige Raben und dreiköpfige Hunde, wenn ich sehe, wie die roten und violetten Kristalle an den Lüstern funkeln, wenn sie von Mond und Sonne beschienen werden und farbenfroh tanzende Flecken auf das Lavagestein der Wände werfen, fühlt es sich nicht nach Gefangenschaft an. Ich bin sauber und gut gekleidet, trage eine schwarze Uniform wie die meisten anderen, die sich im Palast in Lutetia aufhalten. Lediglich die Dienerschaft bildet eine Ausnahme. Sie trägt weiß. Immerhin, ein Diener bin ich nicht, und ich muss auch nicht unter der Kälte oder der Hitze der Hölle leiden. Ich werde nicht geschlagen oder mit Wasser überschüttet. Ich bin nicht gefesselt und nicht in Ketten gelegt. Ich darf mich innerhalb des Palastes frei bewegen, und all diese Annehmlichkeiten sorgen dafür, dass ich meinen Stand an diesem Hof zuweilen falsch einschätze. Eines Tages könnte diese Überheblichkeit mein Verhängnis werden. Im Grunde sind wir alle Diener, Sklaven, Untertanen. Unsere Göttin Mirjam hat uns zum Dienen geschaffen. Nur dafür wurden wir geboren, und das gilt selbst für unsere Königin. Mein roter Umhang kennzeichnet mich als Berater, aber ich muss mich stets daran erinnern, dass ich ein in Ungnade gefallener bin und zuweilen auch ihr Spielzeug.
»Wo bleibt er?«
höre ich sie keifen, noch bevor ich die letzten Stufen ihres privaten Aussichtsturms erreicht habe. Ihre Stimme ist beißend wie die gefletschten Zähne ihrer treuen Bestien. Etwas zerschellt an den steinernen Mauern des Saals. Porzellan, vermutlich eine Vase.
»Ich bin hier, Eure Majestät«, sage ich mit fester Stimme, als ich durch die Tür trete.
Meine Verbeugung ist tief und wie immer atme ich die Frustration hinaus, ehe ich mich wieder aufrichte, um mir in die toten Augen zu blicken. So rein und gut unsere Göttin ist, so gehässig und boshaft ist unsere Königin. Und wer kann es ihr verdenken? Alle Dämonen unterstehen ihr. Sie ist für sie verantwortlich, ebenso wie für die Seelen der Menschen, die zu uns gelangen. Die Schlechten, die Ungerechten, die Skrupellosen, die Machtgierigen, die Mörder und die Lügner. Mirjam wollte einen Ort schaffen, an dem sich alle willkommen fühlen. Einen Ort, an dem sie ihre Sünden bereuen, Buße tun und sich bessern könnten, um sich eines Tages dem Paradies würdig zu erweisen. Ein schöner Gedanke, aber unsere Göttin muss auch nicht mit diesem Pack leben. Der höchste Raum des höchsten Turms im Palast wird vom einfallenden Tageslicht erhellt. Die Wände sind in regelmäßigen Abständen von scheibenlosen, bodentiefen Fenstern unterbrochen. Die immer brennenden Flammen züngeln blau im Kamin, aber auch sie strahlen nicht genug Wärme aus, um gegen den kalten Wind anzukommen, der durch den Turmsaal pfeift.
»Mephisto!«
Morwens Stimme ist plötzlich weich und warm. Der graue Schleier, der sich über ihre leeren, rein weißen Augen gelegt hat, funkelt, während sie zu mir schreitet. Sie greift nach meinen Händen und lächelt mich so strahlend an, dass ihr Gesicht plötzlich wie das eines Kindes aussieht.
»Du hast mich viel zu lange warten lassen«,
sagt sie, zieht die Augenbrauen zu einem gespielt, traurigen Ausdruck zusammen und schiebt die Unterlippe vor. Sebastian und Noralie, die Höllenwölfe der Königin, haben sich auf ihren Decken und Kissen neben dem Kamin zusammengerollt und schlafen selig. Aber ihr gleichmäßiger Atem klingt wie das Grollen der Verschollenen in den Bergen von Tarok.